Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute bin ich mit dem Tourbus des Vereins Zukunft für Finanzberatung nach Münster gefahren, zur Visora. Und zwar hat mich der Benedikt Giglio hier herzlich empfangen. Und ich freue mich, dass wir jetzt gleich gemeinsam das Freundebuch ausfüllen können. Vielen Dank für den Empfang, Benedikt.
Ja, hallo Patrick. Schön, dass du da bist. Und ja, ich freue mich, dass du den Weg nach Münster gefunden hast.
Während ich das Freundebuch aufschlage, sag doch einfach mal so 2, 3 Sätze schon mal zu dir. Und danach gehen wir mal in das Freundebuch, in die Fragen rein.
Mein Name hast du ja schon gesagt, Benedikt Giglio, aus dem schönen Münsterland oder Wahlmünsteraner, wie ich immer sage, letztlich seit über 20 Jahren in dieser Branche und ja, Versicherungsmakler mit Leidenschaft, Herz und dem nötigen Engagement, was man so benötigt.
Das ist sehr schön. Die erste Frage, die hier im Freundebuch drinsteht, ist, ob du einen Spitznamen hast. Hast du einen?
Nicht wirklich, nein.
Nicht. Okay, also Freundes.
Man könnte meinen Namen abkürzen. Es gibt Leute, die manchmal irgendwie Ben sagen oder wie auch immer. Aber der eigentliche Spitzname, ich komme aus einer Generation, da hat man sich immer mit Nachnamen angesprochen. Das ist immer Giglio. Ja, das wäre der richtige Spitzname. Also ich sag mal, mein privates Umfeld aus alten Tagen spricht mich in der Regel nicht mit Vornamen an.
Okay, Giglio, pass mal auf. Die nächste Frage ist, wie alt bist du eigentlich? Du hast gerade von Generationen gesprochen, deswegen passt das sehr gut.
Warst du gerade weg? Sorry, das musst du, glaube ich, schneiden, aber ich habe die Frage nicht gehört.
Wie alt bist du?
Ja, leider Gottes doch schon 41, auch wenn ich mich immer wie 23 fühle. Aber die Realität ist anders.
Jetzt hast du erzählt, du bist Wahlmünsteraner. Münsteraner ist der richtige Ausdruck dafür, oder?
Das ist der richtige Begriff, ja.
Okay. Seit über 20 Jahren, wo warst du denn vorher?
Naja, letztlich bin ich im Bergischen Land bei Wuppertal aufgewachsen, dann im Kreise Mettmann, in so einer Kleinstadt Wülfrath, später in Rating, das kennt vielleicht noch der eine oder andere, da ist der Flughafen Düsseldorf, im Düsseldorfer Umland und dann irgendwann schulisch bedingt ins Münsterland und ja, habe mich dann in diese schöne Region verliebt, in eine wunderschöne Frau, die hierher kommt und bin dann einfach hier geblieben.
Weitere Frage, was ist dein Lieblingsessen?
Lieblingsessen, naja, Essen ist eh so ein Laster, ich esse gerne, also von daher kann ich das gar nicht so zwangsläufig einschränken. Also ein sehr guter Döner ist definitiv eine Speise, die ich gerne essen würde, auch wenn das jetzt nicht das klassische Gourmet-Essen wäre. Zum Sushi kann man mich eigentlich auch immer gerne einladen. Und naja gut, ich bin Halbitaliener, Pasta, schöne Antipasti, gut gemachter Fisch, all das findet auch gerne den Weg zu mir.
Okay, also alles, das große Tablett kannst du auffahren, aber Döner als erstes nennen, das finde ich gut.
Ja, Döner sportlich, oder?
Absolut.
Ja, aber genau, Döner macht schöner und Döner geht immer.
Mit alles und scharf?
Ja, ohne scharf, also kommt drauf an.
Mit alles und scharf, ja.
Genau.
Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
Meine Lieblingsfarbe? Schwarz, aber es ist ja keine offizielle Farbe. Waldgrün finde ich auch noch ganz gut. Bunt wäre vielleicht richtiger, weil das nächste Extrem wäre, ich sage mal Kawasaki-Gelb. Ich weiß gar nicht, ob das was mit Kawasaki zu tun hat, aber so Neongelb, ja, wenn man sich darunter was vorstellen kann. Oder so ein schönes Purpurlila geht auch.
Dann haben wir ja, nehmen wir bunt. Passt sehr gut. Bunt und schwarz. So. Jetzt kommt die Superheldenfrage. Wenn du ein Superheld sein könntest, welcher würdest du gerne sein? Beziehungsweise welche Superkraft hättest du gerne?
Ja, Superheld wäre mir echt schwer. Mir würden ganz viele einfallen und jugendtechnisch denkt man an Turtles oder Captain Planet oder He-Man, da würden mir super viele einfallen, aber ich hätte nicht das Bedürfnis, zwingend einer davon zu sein. Superkraft, na gut, ich könnte alles aushebeln und sagen, allmächtig wäre super, dann aber vielleicht eher so eine Allmächtigkeit wie Tom Bombadil oder so bei Herr der Ringe letztlich, der zwar alles bewegen kann und irgendwie der Anfang ist, aber sich nirgendwo einmischt, das wäre dann ja auch ganz, ganz fein von der Sache her. Ansonsten glaube ich so Gedanken lesen, aber nur wenn ich es beeinflussen kann, also nicht, dass ich dauernd alles höre und ertragen muss.
Ja. Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Manchmal ist es, glaube ich, ganz gut. Ja, manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, dass man manche Gedanken von anderen gar nicht lesen kann.
Ja, auch das vielleicht, genau, ja. Ja, aber nee, so Gedanken lesen oder halt auch beeinflussen möglicherweise. Ja, das, was wäre das dann? Telepathie oder so? Ja, Professor X, irgendwie so, aber ja.
Ich sehe schon, du guckst auch sehr gerne Fernsehen und Kino.
Ich habe als Kind zumindest viele Cartoons geguckt. Das räume ich ein. Mittlerweile eher echt tendenziell sehr, sehr wenig. Ich würde sogar ohne den Fernseher auskommen, aber 80er, 90er Jahre Kind, samstags und sonntags Cartoons und die Eltern schlafen lassen und dabei irgendwie so Cornflakes, Müsli, Kellogg's Frosties, irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall ein Teil des Wochenendes.
Also Gummibärenbande und David der Klabauter.
Ja, die gab's auch tatsächlich. Ja, genau, ja. Und irgendwie Darkwing Duck und DuckTales und gut, abends später, das hat dann mein Bruder, der ist älter, geguckt, so Captain Future oder so, also mir fallen da schon noch so Sachen ein. Es gab echt coole Serien zu der Zeit. Ich meine, die werden heute, glaube ich, pädagogisch nicht mehr alle im akzeptablen Rahmen, aber uns haben sie ja nicht geschadet.
Der eine sagt so, der andere sagt es so, aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Das Interessante ist ja, wenn man sich noch so eine Serie von früher, wie man sie im Gedächtnis hat, jetzt heute anguckt, die ist ja komplett anders, als man es im Kopf noch hat. Da geht alles deutlich, deutlich langsamer. Also Serien heute oder auch so Cartoons heute, die sind viel, viel schneller geschnitten als die von damals.
Stimmt, ja. Ja, ich habe auch das eine oder andere Mal mir irgendwann wieder gegeben und dann war das besser so, lass es so nebenbei laufen, guck es nicht zu intensiv, du ruinierst dir im Zweifel die Erinnerung.
Richtig. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Letzte Frage auf dieser Seite. Ja, und Knight Rider, ja, natürlich.
Ja,
letzte Frage auf dieser Seite. Gibt es Vorbilder in deinem Leben?
Nee, keine konkreten, an denen man sich direkt orientieren würde. Es gibt immer Leute, wo man sich was mitnimmt. Ja, also ich könnte da A, meine Mama anführen, die immer unnachgiebig sich um alles gekümmert hat und auch meinen Papa noch gepflegt hat. Ich könnte auch meinen Schwiegerpapa einführen, der immer sehr, sehr fleißig für die Familie ist. Gut, und dann gibt es natürlich so viele Persönlichkeiten, auch wenn sie manchmal streitbar sind. Elon Musk hat sicherlich auch coole Sachen gemacht, Sachen bewegt. Mir fällt auch noch ein Gandhi spontan ein, ein Helmut Schmidt. Also mir fallen schon einige ein, aber die würde ich jetzt nicht als Vorbilder sagen oder als das Maß der Dinge nehmen, aber wo man sicherlich was mitnehmen kann und rausziehen kann.
Blättere mal um die nächste Seite. Da geht es nochmal so ein ganz kleines bisschen zurück und dann kommen wir auch in das Hier und Jetzt. Als du damals im Bergischen Land als kleiner Junge noch dann in die Grundschule gegangen bist, gab es da einen Berufswunsch, an den du dich noch erinnerst, was du unbedingt mal werden wolltest?
Ja, ich wollte ziemlich lange Tierarzt werden.
Weil du sehr viel mit Tieren zu tun hattest oder was war der Grund?
Weil ich, also wir hatten einen Hund aus dem Tierheim oder mehr als einen Hund aus dem Tierheim. Dann haben wir in Italien so Straßenhunde gerettet, mitgenommen, geimpft, über die Grenze gebracht mit dem Auto, mein Papa und ich. Oder da gefüttert, also in Italien, in Süditalien zu der Zeit, aber bis heute auch noch zum Teil so, wenn da die Straßenhunde sind, die werden wirklich weggetreten, mit dem Besen weggeprügelt oder ähnliches. Das hat unser Herz da nicht so mitgemacht und wir waren dann immer die Gutmenschen, die im Zweifel auch Ärger gekriegt haben, weil dann kommen die Hunde ja immer wieder und wollen hier was und so weiter und so fort. Genau, und da war ich lange Zeit, weil ich mit unserem Hund dann auch zum Tierarzt gegangen bin, den fand ich immer cool, dachte ich, ich werde mal Tierarzt, bis ich irgendwann so realisiert habe, Mensch, irgendwie werden die dann auch krank und sterben. Und dann ist das doch zu leidend letztlich, genau.
Und wenn wir jetzt vom Tierarzt und vom Berufswunsch mal weggehen, aber trotzdem noch in der Schule bleiben, was war denn dein Lieblingsfach in der Schule?
Geschichte. Da hatte ich gute Lehrer, das ist ja auch immer das eine, du brauchst gute Lehrer, die dir das auch entsprechend rüberbringen können und auch Motivation bei der Sache haben und das auch ein bisschen lebendig machen. Aber es war halt auch immer irgendwie ja spannend, was ist mal irgendwie so passiert und wie kommen irgendwelche Zusammenhänge zustande und naja, wie hat sich irgendwie unser Dasein geformt?
Hm. Ja. 753.
Ich hab's eigentlich gesagt. Teilerei, oder?
Ja. Ja, genau. Ja, sowas. Sowas. Und irgendwann schlüpft auch mal Rom aus dem Ei.
Auch das. Ich müsste aber auch lügen, wann genau die Zahl dazu ist. Aber das ist ja dann schon fast Latein statt Geschichte, oder? Weiß ich gar nicht, wo das ein Volk hat.
Stimmt auch wieder. Ja. 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 An Latein möchte ich nicht zurückdenken. Gut. Jetzt wolltest du ursprünglich Tierarzt werden, hattest Geschichte in der Schule und fandest Geschichte unheimlich interessant. Und am Ende bist du dann in der Versicherungsbranche gelandet. Wie war denn da dieser Weg? Also wie ist es dazu gekommen?
Der Tierarzt, das war tatsächlich die Grundschulphase. Ja, dazwischen gab es ja dann noch so die Abiturphase und Gymnasium und Ähnlichem. Da wollte ich eigentlich erst, da hat sich der Berufswunsch dann mal irgendwann gewandelt, nachdem das Leid der Tiere ich nicht ertragen wollte, und wollte eigentlich erst so Richter werden. Also ich war ein, ich sag mal, sehr linksliberaler Jugendlicher. Man sagt ja immer so schön, wer mit 18 nicht Kommunist ist, hat kein Herz, und wer es mit 40 immer noch ist, hat kein Hirn oder so. Das habe ich mal irgendwie gelernt. Mhm. Und ich war in der Schule, wie gesagt, sehr, sehr sozial engagiert, sehr Klassensprecher, Schulsprecher, in politischen Jugendorganisationen, Jugendwerk und Ähnliches, habe da sehr viel gemacht und habe immer gedacht, Mensch, die Welt ist so ungerecht und der böse Kapitalismus und so, und ich muss mal Richter werden, um mal hier für Ordnung in diesem Land mitzusorgen. Das war dann der eigentliche Wunsch. Von daher hat sich das dann so entwickelt. Vom Richter kam dann nachher noch die soldatische Offiziersausbildung, die ich machen wollte. Das ist auch der offizielle Wunsch, der in meiner Abi-Zeitung noch drin steht, das Vaterland verteidigen. Und ja, und den Weg bin ich dann auch so ein bisschen gegangen. Ich bin zur Bundeswehr gegangen, wollte Offizier werden, hatte auch meine Offizierszulassung in der Hand und hatte dann auf dem Wege zur finalen Stellenbesetzung, das ist der Einplaner, man muss ja so verschiedene Stationen durchlaufen, Zentrum für Nachwuchsgewinnung West in Düsseldorf, und dann gab es so die letzte Sache, wo du deine Stelle bekommst, und dann hatte ich leider einen Autounfall mit einem Schleudertrauma letztlich und Ähnlichem, so dass ich zu dem Zeitpunkt nicht die finalen Untersuchungen machen konnte und dann meine Stelle weg war. Und ist ja Behördenapparat, es gibt ein gewisses Kontingent an Stellen, und dann wurde mir gesagt, also Sie können 2 Jahre warten, dann wird wieder eine Stelle frei, die könnten wir Ihnen jetzt dann irgendwie versuchen einzuplanen, aber in den 2 Jahren machen Sie nichts. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das finde ich auch ein bisschen doof, und bin dann in meinen klassischen Wehrdienst gegangen, habe das dann so erledigt und in der Zeit mich für ein Studium beworben, welches Studium natürlich, also Jura, ja, bietet sich an, mit Wunsch. Stelle tatsächlich auch in Münster. Warum? Weil in Münster gab es Bank- und Kapitalmarktrecht und Versicherungsrecht. Und das waren ja für mich die ganz Bösen. Ja? Also so die Deutsche Bank und die Banker und Ähnliches. Und ich dachte, da ist der richtige Weg, Richter zu werden. Ja, und dann war ich erstmal bei der Bundeswehr. Und dann passiert das, was ja vielen passiert. Jemand erzählte mir aus meinem Umfeld, Mensch, ich mache da jetzt sowas als Investmentberater und Financial Advisor und hier mit Aktien und Fonds und Ähnliches. Super spannend, und musst du dir mal anhören. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Und ich muss ihn aus den Fängen des Bösen herausholen und mir das mal anhören, um ihm zu zeigen, wie böse das eigentlich ist. Und bin dann halt mal mit ins Büro und hat mir das dann angehört. Jetzt muss man sagen, die Führungskraft quasi meines Kumpels, also im Strukturvertrieb letztlich, war dann sympathisch, war auch ehemaliger Offizier, und wir konnten da natürlich auch irgendwie so ein bisschen uns annähern. Ja, und dann wurde mir alles in Ruhe erklärt, gezeigt. Ich bin dann so 3 Monate lang nebenher gelaufen und auch zu diesen Meetings gegangen, aber immer extra nicht im Anzug, sondern möglichst abgehalftert in Anführungsstrichen, und extra auch immer mit der Betonung, wenn jemand in der Pause mich angesprochen hat, nee, ich gehöre nicht dazu, ich guck nur mal, ob das hier auch alles wirklich korrekt ist. Hab dann nebenbei Testberatungen gemacht bei Banken, Versicherungen, alles, was ich immer in den Meetings gehört habe, so hinterfragt und mal geguckt, wie das wirklich so passiert. Hab dann festgestellt, irgendwie dieses Thema klassische Lebensversicherung, fondsgebundene Lebensversicherung, Bauspann, irgendwie stimmt das, was die erzählen, das passiert da draußen wirklich, und irgendwie werden die Leute ja verarscht, und vielleicht gibt es zwar ganz viele Böse da draußen, aber es gibt anscheinend auch gute weiße Ritter. Und hier muss ich mitmachen und Wale retten. Das war so der Anspruch. Und dann habe ich irgendwann nicht mehr gesagt, ich bin nur Gast, sondern habe mir auch einen Anzug angezogen und bin halt so zum Meeting gekommen und habe dann gesagt, na gut, dann unterhalten wir uns mal drüber, wie das hier laufen kann. Und dann habe ich quasi nebenbei blieb aber nicht lange bei nebenbei, erstmal Finanzvertrieb gemacht und wirklich Vollgas gegeben. Und naja, klassisch, wie man das kennt, versucht jeden zu überzeugen, dass es halt auch gute Wege gibt und eigentlich alle falsch unterwegs sind. Oder viele.
Und das hast du dann so erfolgreich gemacht, dass du dann eben nicht weiter studiert hast? Oder wie ging es dann weiter?
Ja, das Studium lief dann noch ein bisschen weiter, aber genau, es hat dann meine Zeit etwas gefordert. Als erstes ist mein politisches Ehrenamt mehr oder weniger drauf gegangen, weil man hat mir in der Schule immer gesagt, naja, Benedikt, wahrscheinlich wirst du später mal Politiker. Ich habe im Moment auch mit der neuen Merz-Regierung, glaube ich, so viele Handynummern in meinem Handy von irgendwelchen Staatssekretären und Bundestagsabgeordneten oder auch sehr wichtigen Ministerialleuten, wie ich sie nicht habe, weil tatsächlich Leute, die mich damals auf meinem politischen Weg begleitet haben, jetzt halt alle irgendwie in dem Alter sind, dass sie gerade zum Zuge kommen. Das war das Erste, was geopfert wurde, weil so politische Arbeit findet so nach 16 Uhr statt und Ratssitzung ab 18 Uhr und ähnliches. Und das war Vertriebszeit. Das war das Erste. Und irgendwann, ja genau, es lief dann halt erfolgreich. Einfach weil ich auch, wie gesagt, ich war felsenfest überzeugt, die Leute müssen wissen, was da draußen für ein Schindluder mit ihnen getrieben wird. Ich habe selbst Kindergartenfreunde angerufen. Ich bin in irgendwelche Bankgespräche mitgegangen, nachdem ich mir das zugetraut habe, habe das mit Bankern ausdiskutiert. Und jedem, den ich irgendwie, der nicht bei drei auf den Bäumen war, also positiv formuliert, aber das war, glaube ich, nicht für jeden eine positive Eigenschaft, davon überzeugt, Mensch, mit dieser klassischen Lebensversicherung, das musst du hören, das geht nicht. Und Bausparvertrag macht das auf gar keinen Fall. Und dann hat es Zeit gefressen. Also deswegen musste dann das Studium auch irgendwann dran glauben, zumal halt auch irgendwie gutes Geld verdient wurde und man so irgendwie einen Karriereweg für sich gesehen hat. Ja.
Und diesen Karriereweg, den hast du dann auch weiter gemacht. Und bist ja jetzt als Versicherungsmakler, also nicht mehr in dem Strukturvertrieb, sondern als Versicherungsmakler tätig. Wie ging es denn dann weiter, als du dann quasi als weißer Ritter eben vorangeschritten bist?
Ja, also ich, wie gesagt, fühlte mich in meiner Struktur ganz gut. Dann kam irgendwann ja 2007 die Registrierungspflicht letztlich, die Fortbildungspflicht für den 34D letztlich, was wir hatten.
Kunde, genau.
Ich hatte dann schon vorher letztlich die Zulassung gemacht, weil es mir immer wichtig war, mich fortzubilden. Und mir war Wissen sehr wichtig, um dann gewappnet zu sein, zum Beispiel für so Bankergespräche. Oder ich war irgendwie 20 Jahre jung und habe mit irgendwelchen Eltern am Tisch gesessen, die 40, 50 sind, die natürlich dachten, ich will ihr Kind über den Tisch ziehen. Da musste man dann schon sehr sicheres Auftreten haben und auch irgendwie das Ganze mit irgendwie unterfüttern können. Und bin dann Trainer geworden in diesem Strukturvertrieb, Fachtrainer erster Stunde, wie es so heißt, und habe quasi die Leute vor Ort in unseren Büros, in befreundeten Büros, also in unserer Division letztlich, das ist ja so Gebiete einfach aufgeteilt letztlich, zum Versicherungsfachmann letztlich damals noch ausgebildet und durch die Prüfung gebracht, dann in der Zentrale in Hamburg. Ich meine, die meisten können sich eh schon bei der Berufsbeschreibung denken, welcher Vertrieb das war. Dort halt auch noch dann die Leute durch die praktische Prüfung geschult, irgendwie über 500 Teilnehmer letztlich geschult und dann auch im Mutterkonzern noch ausgeholfen. Und das Training hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann gab es zwei Wechsel bei uns im Vertrieb. Erstens eine Übernahme durch einen Versicherer, wo so ein bisschen diese Unabhängigkeit, die wir uns an die Fahne geschrieben haben, zumindest gefühlt gelitten hat und auch so ein kleiner Mentalitätswandel stattgefunden hat, weil gewisse Führungskräfte dann ausgeschieden sind. Und man hatte mir immer schon beigebracht damals, als ich Wale retten wollte, Mensch, vergleich die Sachen und wenn der Kunde ein besseres Angebot von der Sparkasse hat oder ähnliches, dann schick ihn ruhig dahin. Ja, wichtig ist, dass du korrekt berätst und ehrlich berätst. Und dann war so ein bisschen Mentalitätswandel. Du musst den Kunden abschotten. Jeden Vertrag, der nicht bei dir ist, ist ein Einfalltor für den Wettbewerb und ähnliches. Also es hat sich etwas verändert. Und gleichzeitig hat man mir dann ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, nein, du musst dich jetzt entscheiden, ob du ein Team aufbauen möchtest und klassisch Vertrieb machen möchtest oder ob du nur noch einen Teil von Kunden beraten möchtest und diesen Trainerjob weitermachen willst. Und ich war eigentlich gerne Trainer, aber habe das andere auch sehr gern gemacht und war da, ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen Trainern zumindest noch sehr erfolgreich, auch im Eigenumsatz oder im Umsatzschreiben. Und ja, das hat mir dann irgendwie alles nicht gefallen, dass ich gesagt habe, naja gut, dann suche ich mir mal meinen eigenen Weg. Und bin dann Versicherungsmakler geworden, genau, habe mich ein bisschen informiert, welche Möglichkeiten gibt es. Bis dahin war das halt links und rechts, wusste ich, es gibt Versicherer, es gibt Banken. Im Pool geht man baden, hat man mir beigebracht. Von daher habe ich davon zweimal gehört, aber mich nicht wirklich mit beschäftigt. Und und so kam dann irgendwie der Absprung, dass ich gesagt habe, naja, so gefällt es mir nicht mehr. Dann baue ich mir halt irgendwie was Eigenes auf.
Dann hast du dir was Eigenes aufgebaut. Und das ist jetzt die Visora, wie sie heißt.
Das ist richtig, genau. Das ist dann die Visora.
Was steht Visora? Erst war der Plan, so als
Visora, ja, letztlich ist ein Fantasiename, steht für nichts Konkretes, so muss man sagen, aber setzt sich natürlich aus irgendwas zusammen, man hat sich irgendwas dabei gedacht, ja, also wie letztlich für das romanische Sehen und Ora für Zeit und letztlich vorausschauen, der Zeit voraus, nach vorne gedacht, wie auch immer, letztlich soll da so ein bisschen hinterstehen. Wichtig ist dabei vielleicht immer noch der Subclaim, Werte bewahren, Werte schaffen, unsere Grundphilosophie, und das fand ich halt als Makler so super, dass man auch einfach Bestandsübertragung machen kann und dass man halt sagen kann, na gut, lieber Kunde, wenn du einen guten Vertrag hast, dann kriegst du von uns die ehrliche Antwort, dann bleibt der einfach bestehen, wir werden einfach nur dein Betreuer, und wenn du eben keinen guten hast, dann schaffen wir halt einen neuen, vernünftigen. Und das konnte ich damals im Vertrieb halt nicht. Also entweder musste ich damit leben, dass der Kunde woanders einen guten Vertrag hat, oder gute Argumente finden, dass er bei mir den Vertrag neu abschließt, und das fand ich war ein super Mehrwert, und deswegen ist es halt eben auch mit ins Logo so ein bisschen als Claim mit reingewandert, vom Grundgedanken her.
Wenn wir jetzt von der Position, dass du ja jetzt dich dann als Versicherungsmakler selbstständig gemacht hast und als Versicherungsmakler unterwegs bist, wenn wir da jetzt mal so weitergehen, war ja vermutlich der Weg zwar geebnet, aber trotzdem gab es so den ein oder anderen Stolperstein. Kannst du da vielleicht mal einen irgendwie mal so exemplarisch herausnehmen, was du gerne vorher schon gewusst hättest und jetzt vielleicht auch jungen Finanzdienstleistern, Finanzberatern, die sich jetzt auch gerade selbstständig machen und noch nicht wissen, mit auf den Weg geben kannst?
Naja, es ist ja immer so leicht gesagt in der Rückschau, ja, hinterher ist man ja immer schlauer. Wenn ich an den gleichen Punkten wäre, würde ich vermutlich heute die gleichen Entscheidungen treffen. Wenn ich aber jemandem Tipps mitgeben würde, würde ich tatsächlich sagen, wer in diese Branche will, wählt entweder den Bankenweg und macht in der Bank eine Ausbildung oder sollte wirklich in einen der größeren Konzerne gehen, am besten mit allen Sparten letztlich, also ein Vollsortimenter als Versicherer, weil er da einfach sehen kann, wie vielfältig diese Branche ist, welche Möglichkeiten es gibt, welche Optionen es gibt und einfach sich mal einen vernünftigen Überblick verschaffen kann. Und dann so eine Vertriebserfahrung mal machen, die ist sicherlich nicht verkehrt. Und wenn man dann Makler werden möchte, ich behaupte ja eigentlich, reicht die Qualifikation 34D gar nicht zwingend für den Makler. Man sollte vielleicht noch eine Extraprüfung machen und für Gewerbe sowieso, weil Gewerbe taucht ja gar nicht auf in der Versicherungsvermittlerverordnung, dass man dann halt sich vielleicht auch einem aktiven Makler anschließt, einem älteren Makler, wo man auch noch da Erfahrung sammelt, wie die Prozesse sind, wie funktionieren gewisse Dinge mit Maklervollmachten, Dokumentationspflichten vernünftig. Ich glaube, davon kann man am längsten profitieren und danach da irgendwie so reinwachsen, ohne dass man diesen Traum von Unternehmertum und Selbstständigkeit aufgeben muss. Und man hat halt viel, viel mehr gesehen und man hat eine bessere Kontaktebasis auch. Also ich sehe das an Kollegen, die vielleicht erst lange in der AO waren, die haben viel mehr gesehen, die haben vielleicht Underwriting-Erfahrungen, die können gewisse Dinge einfach anders und bringen dann zum Teil auch noch sehr interessante Kontakte mit. Ja, also es geht ja gar nicht um böses Abwerben, aber es gibt ja immer ein paar Kundenverbindungen, die nochmal erhalten bleiben, von denen sie sehr, sehr lange zehren und die gut fürs Netzwerk sind. Oh, das könnte den Weg ein bisschen einfacher machen als die überhebliche Sache, ich kann das eh alles selber und läuft.
Das ist wohl wahr.
Aber das ist ja eher die Realität bei uns. Also machen wir uns ja nichts vor. Bei den meisten ist der Weg ja der letztere. Aber die Branche bietet tatsächlich so viel mehr. Also ich bin auch bei der IHK als Trainer und Dozent oder im Prüfungsausschuss tätig. Und dadurch habe ich sehr viel mit der AO auch Kontakt hier in Münster. Und wenn man dann so hört, was alles an Abteilungen gibt und an Berufen und Jobbilder und überhaupt Stellenbeschreibungen und Tätigkeiten, dann denkt man sich, eigentlich kann jeder in unserer Branche arbeiten. Ich weiß auch gar nicht, warum wir dann immer so belächelt werden, was mit Versicherung, weil es gibt für jeden hier eine Aufgabe. Ja? Also für Geologen, für Biologen, für die Informatiker, für den Vertriebler, im Innendienst, im Schaden. Wenn ich nicht mit Menschen will, mache ich nicht mit Menschen. Dann mache ich mit Computern, wenn ich mit Menschen möchte, mache ich halt eben nicht mit Computern. Also es ist so bunt bei uns. Also wir waren bei der Farbe bunt, aber hier auch tätigkeitsmäßig so ein großer Blumenstrauß. Und den Überblick hat man nicht, wenn man einen Weg geht, so wie ich ihn gegangen bin. Dann bist du erstmal in so einer Spur drin.
Ja. Aber hat dir ja auch nicht geschadet, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass du das ja eben auch von der Pike auf gelernt hast. Und da fand ich es auch ganz interessant bei deiner Erzählung, dass es immer auf die Menschen ankommt, welche Philosophie die Menschen haben und welche Werte diese Menschen haben. Du hast eingangs erwähnt, die Sache mit, ja, wenn wir irgendetwas nicht anbieten können und der Kunde eventuell woanders ein besseres, geeigneteres Produkt hat, was wir halt nicht in unserem Portfolio haben, dann lass den Kunden da das machen, weil es das Beste für den Kunden ist. Und das zeugt eben dann auch von den Werten und von dem, was eigentlich jeder in unserer Branche auch so haben sollte. Der Kunde sollte im Mittelpunkt stehen, weil der Rest, der kommt dann, und das Vertrauen, was dadurch eventuell sogar noch geschaffen wird, das kannst du nicht irgendwie anders erreichen.
Karma regelt irgendwann.
Man kann es auch in einem Satz sagen, genau. Karma regelt. So. Apropos Karma, auch noch etwas, was du auch schon so halb angeführt hast, aber was hier auch nochmal im Freundebuch als Frage drin steht. Gibt es einen Irrtum über unsere Branche, den du gerne ausräumen würdest?
Dass Versicherung total langweilig, trocken ist oder nur was mit, ich sag mal, Hauruck-Vertrieb, anhauen, umhauen, abhauen oder so zu tun hat, weil das ist ja gar nicht die Realität. Also es ist so vielfältig, das hatten wir gerade schon, deswegen führe ich es nicht nochmal aus. Aber es ist ja auch so verantwortungsvoll. Ja? Also die Dankbarkeit von Kunden bei der Schadenregulierung, das ist ja das, was wir oft nicht sehen. Wir vermitteln ein Produkt und vielfach haben wir gerade in jungen Jahren als junger Vermittler ja noch gar nicht irgendwie BU-Fälle, Todesfälle, irgendwie Wohngebäudeschäden, wo wir Sturmschäden haben, Überflutungsschäden, also wirklich in die 50, 60, 80.000er Euro-Bereiche hinein, wo wir den Leuten eine gewisse Last nehmen. Wir können nicht alles regeln, wir können nicht dafür sorgen, dass es nicht passiert ist, aber wir können den Leuten gewisse Sorgen nehmen und auch eine Menge Dankbarkeit an der Stelle erfahren, was wir alle zu wenig nach draußen tragen. Wir legen den Finger in die Wunde, wenn was schiefgelaufen ist, und auch das war ja mein Anspruch beim Wahlretten. Wir tragen ja viel zu wenig nach draußen das, was gut läuft und wo der Kunde dankbar ist und von uns also auch eine Leistung erfahren hat, und das ist ja eben der Mehrwert. Und viele denken eben, wir sind nur drauf aus zu verkaufen. Das ist ja das Gegenteil. Wir wollen ja, dass geleistet wird, wenn ein Leistungsanspruch besteht. Also dafür treten wir eigentlich an und kämpfen auch dafür. Also auch wir als Versicherungsmakler noch viel, also weiß ich nicht, ob noch viel mehr, aber zumindest im Besonderen, dass auch die Leistung am Ende beim Kunden landet, wenn er denn einen Leistungsfall hat.
Ja, wir schützen Existenzen. So kann man es auch sagen.
Da hast du jetzt den Einsatz.
Ja, Karma regelt, wir schützen Existenzen. Wunderbar.
So, jetzt haben wir einen neuen Slogan.
Ja. Genau, jetzt geht's weiter. Jetzt blättern wir mal auf die andere Seite, und das ist die Entweder-Oder-Fragen. Entweder-Oder-Fragen-Seite. Ich gebe dir immer gleich zwei Begriffe und du antwortest ganz spontan aus dem Bauch heraus, was dir da als erstes in den Sinn kommt, okay?
Bin bereit, ja.
Team-Meeting vor Ort oder digital?
Digital, es ist praktischer.
Sicherheit oder Abenteuer?
Abenteuer. Mein Kopf sagt dann Sicherheit, aber am Ende würde ich Abenteuer nehmen.
Deswegen diese Entweder-Oder-Fragen. Wir sind ja eh die kopfgesteuerten Typen in der allgemeinen Meinung. Deswegen diese Bauchfragen. Frühaufsteher oder Nachteule?
Beides.
Oha.
Wenigschläfer. Wenigschläfer.
Ja, da musst du mir mal dein Geheimnis verraten. Viel Kaffee oder ist das schon immer so bei dir?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe Kinder, da stehe ich früh auf, weil ich bin ja trotz allem auch einiges unterwegs und mir ist wichtig morgens, ich mache so die Dosen und ein bisschen fertig, so ein bisschen das ist dann der Morgen. Dann bin ich Nachteule, da bin ich irgendwie am kreativsten. Lernt man das dann als Papa unter einen Hut zu bringen und mit wenig Schlaf auszukommen. Ich sag mal so, die Mamas haben es ja auch oft nicht besser, weil sie dann geweckt werden, abends raus müssen und ähnliches. Nicht, dass ich nicht auch helfen würde, aber meine Kinder schreien dann immer trotzdem nach Mama. Dann leidet man halt einfach irgendwie mit und macht das Beste raus.
Jetzt kommen wir wieder zu der Vergangenheit mit Fernsehen und so weiter. Fachbuch oder Roman oder dann doch eher Netflix und Co.?
Also bei den Fragen eher das Buch, aber komme ich fast nicht zu. Am liebsten Podcast. Also das, was wir jetzt hier machen. Ich bin total der Podcast-Junkie und habe, weiß gar nicht, wie viele Podcasts abonniert. Das heißt nicht, dass ich sie alle höre, aber abonniert und höre mir da die Folgen an und das kommt auch morgens auf mein Ohr, das kommt beim Autofahren aufs Ohr. Ich habe mir das irgendwann schon mal so 2002 herum, 3 herum angewöhnt, im Auto Hörbücher zu hören. Das fand ich damals schon cool. Da musste man sich die aber noch so auf CDs besorgen und dann irgendwie hören oder brennen und ähnliches. Das fand ich bei langen Fahrten super. Und Podcasts sind irgendwie die moderne Form davon mit irgendwie Aktualität und viel mehr Stimmungslage, wo du gerade Bock drauf hast, das zu hören.
Dann schreibe ich einfach Podcast hin und freue mich natürlich sehr darüber. Krawatte oder Sneaker?
Krawatte. Also bei den beiden Krawatte da.
Kaffee oder Tee?
Coke Zero.
Telefonieren oder E-Mail?
Kommt auf das Anliegen an. Wenn ich es festhalten will, dann E-Mail. Ansonsten ist Telefonieren der schnellere Weg. Ich bin doch so Telefonmensch, ja. Telefonieren dann wahrscheinlich.
Jetzt kommt eine ganz tricky Frage. Netzwerken oder Fachwissen vertiefen?
Ich habe das Netzwerken gehört, da warst du wieder weg. Sorry.
Netzwerken oder Fachwissen vertiefen?
Beides kombiniert. Einfach auf Branchenveranstaltungen gehen, da Fachwissen vertiefen und dann parallel in den Pausen bei den Abendveranstaltungen und drumherum netzwerken.
Homeoffice oder Büro? Die letzte Frage. Bist du eher Gefühls- oder Kopfmensch?
Ein kopflastiger Gefühlsmensch. Na, ich versuche, die Sachen zu durchdenken und entscheide am Ende doch so, wie der Bauch es meinte.
Machen wahrscheinlich die meisten so.
Das weiß ich nicht. Ich habe ein Bauchgefühl, dann muss ich mir trotzdem nochmal irgendwie im Zweifel irgendwie ein Adenauerkreuz machen und überlegen, gut, schlecht, abwägen. Und am Ende mache ich trotzdem so, wie der Bauch am Anfang meinte. Also von daher könnte man sich die Schleife dazwischen einfach auch sparen.
Ja, aber fürs Gewissen heißt es dann wahrscheinlich. Ne? Ich hab's nochmal.
Ja, genau. Ich habe mir echt Gedanken gemacht und bin zu dem Ergebnis gekommen.
Wunderbar. Jetzt sind wir auf dieser Seite auch schon am Ende und ich kann umblättern. Wir kommen auf die letzte Seite in unserem Freundebuch und da gibt's ja immer so die bekannten Abschlussfragen. Und da habe ich jetzt nochmal eine zusätzliche mit dazugefügt. Also es ist...
Ja, das
ist
geschummelt.
Ja, es ist so ein bisschen halb geschummelt. Aber es interessiert mich einfach nochmal so sehr. Was ist denn das, was dich an einem anstrengenden Tag motiviert, genau das zu tun, was du momentan tust, also sprich in unserer Branche tätig zu sein?
Letztlich erstmal das Ergebnis, was dahinter ist, ja, also einen gut beratenden, gut aufgestellten Kunden, der existenzgesichert ist und die Dankbarkeit. Ja, leider erfährt man die natürlich auch nicht so oft, muss man auch sagen. Kunden nehmen auch vieles als selbstverständlich hin. Aber wenn das halt läuft, ja, und genau, also zu wissen, das Bestmögliche versucht zu haben, das passende Produkt für die Anliegen des Tages gefunden zu haben, und vielleicht auch knifflige Fälle gelöst zu haben, die sonst nicht geklappt haben. Ja, weil oft habe ich einfach Risiken auf dem Tisch, die ja leider nicht so einfach durchrutschen und eine Menge Zeit erfordern. Ja, also dann freut man sich immer, wenn man doch irgendwie eine Lösung gefunden hat oder irgendwie kranke Kinder versichert bekommen hat, kranke Eltern, Todesfallabsicherung geschaffen hat, obwohl es Vorerkrankungen gibt. Ja, wir kennen das ja alle. Dass Lösungen daher müssen. Betriebe abgesichert, die keiner haben will, irgendwie, weiß ich nicht, Fleischverarbeitung, Recycling oder ähnliches. Dann ist man natürlich irgendwie auch mit sich selbst zufrieden, dass man irgendwie eine Lösung gefunden hat.
Ist ja dann, also dieses, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abwertend, das Wort Helfersyndrom, was es aber überhaupt in keinster Weise so gemeint sein soll. Aber du möchtest, dass es anderen Menschen gut geht und möchtest sie unterstützen und eben auch helfen. Und das zieht sich ja vielleicht auch so, es zieht sich ja eigentlich so komplett durch. Erst waren es die Tiere, deswegen Tierarzt ursprünglich, denen du da geholfen hast. Und jetzt sind es eben dann die Mitmenschen, denen du hilfst.
Also ich kann das mal so sagen. Ich habe im Vertrieb gelernt, also in meinem ersten Strukturvertrieb, irgendwie 4 M's. Man muss Menschen mögen. Und das habe ich nie geschluckt, weil ich sag immer, ich mag ja gar keine Menschen. Also wenn du andere Leute hier fragst, sage ich auch immer, ich mag Steine und keine Menschen. Grundsätzlich, weil ich auch manchmal sehr direkt heraus bin. Aber ich sage immer, man muss Menschen Gutes wollen. Also wenn hier jemand am Tisch sitzt und ich möchte den beraten und wir finden einen Weg zueinander oder auch bei anderen Anliegen und ich nehme mich dieser Sache an, dann möchte ich, dass für ihn was Gutes rauskommt und ich möchte ihm nichts Schlechtes. Und ich glaube immer, dass jeder versucht, irgendwo aus seinem Potenzial das Bestmögliche rauszuholen, auch wenn ich es anders sehen würde oder mit dem Kopf auf die Tischplatte hauen würde und denke, oh mein Gott. Aber erstmal will ich diesem Menschen Gutes. Ich muss nicht Best Friend werden. Ich habe nicht diese Buddy-Mentalität. Ich duze meine Kunden nicht direkt. Ich sieze auch den 22-Jährigen oder ähnliches erstmal. Ja, das ist so das Ganze. Aber der sitzt vor mir und der kriegt von mir die bestmögliche Dienstleistung, ohne dass ich ihn irgendwie einkategorisiere. Also ein Azubi wird ähnlich gut seinem Umfang entsprechend beraten, keine Ahnung, wie derjenige mit der 500.000 Euro Eimeranlage und irgendwie dem Häuschen und noch ein paar anderen Risiken.
Menschen mögen, beziehungsweise man möchte ihnen was Gutes tun.
Genau, dafür muss ich sie nicht zwingend mögen, aber ich muss ja deswegen nicht irgendwie...
Du kannst ja trotzdem machen. Gute Dienstleistung machen. Das ist der Ansatz, ja. Gut, jetzt kommen wir wirklich zu den beiden Abschlussfragen. Und zwar ist die eine die Zeitmaschinenfrage. Also stell dir vor, du hättest eine Zeitmaschine und könntest mit dieser Zeitmaschine, egal in welches Jahr und auch egal wohin auf der Welt reisen und das Ganze für einen Tag. Wohin wäre es und in welche Zeit?
Es gäbe so viele Zeiten. Ich würde so vieles gern erleben. Also A, eigenes nochmal, aber B, zu den alten Ägyptern zurück. Ich glaube, das ist so weit weg von unserer jetzigen Realität, ins alte Rom, ins Mittelalter. Love Parade 1998, mir würden noch viele Sachen einfallen, wo ich nochmal vielleicht gerne hinwollen würde. Wenn ich es aber könnte und nur diesen einen Tag hätte und nur den einen Versuch, dann würde ich so in die Zukunft reisen. Ich kann nicht genau sagen, wie weit, 40, 50 Jahre, also jetzt nicht so übertrieben weit nach vorne, weil ich glaube, dann habe ich noch so ein bisschen diesen Stallgeruch, dass ich noch mir irgendwie eine Welt von vor 40, 50 Jahren vorstellen kann, aber die Welt so eine andere ist, dass ich sehen möchte, wo sind wir denn da irgendwie als Menschheit hingekommen. Also ich denke, wenn du heute jemanden aus den 60ern, 70ern hast und hast den in der Jetztzeit so direkt, der hätte, glaube ich, auch erstmal so einen Schock, aber trotzdem wäre es nicht ganz fremd. Der hat schon mal was von Autos gehört, der weiß, was ein Telefon ist. Man kann noch einen Bezug feststellen, aber man ist total baff von dem, was ist. Ich glaube, wie gesagt, so einen gewissen Sprung nach vorne. Also gar nicht, um zu sehen, was ist aus mir geworden, sondern was ist aus der Welt geworden.
Okay. Letzte Abschlussfrage. Nennen wir doch bitte mal drei Personen. Und es spielt keine Rolle, ob sie leben, tot sind oder auch nur rein fiktiv, mit denen du gerne mal, ich sag jetzt mal, Döner essen würdest. Mit Schaf.
Döner essen. Ja, ich glaube, da würden die wahrscheinlich wegen dem Döner komisch gucken und wären überrascht. Aber sicherlich hätte ich gerne Goethe mit am Tisch. Eine der spannendsten Persönlichkeiten überhaupt, finde ich, wenn man mal so ein bisschen versucht, biografisch das Ganze nachzuvollziehen. Irgendwie Dichter, Autor, aber auch Wissenschaftler, Forscher, aber auch Lebemann. Also der hat nicht schlecht gelebt für seine Zeit und sich's gut gehen lassen. Marie Curie. Finde ich super. Also zwei Nobelpreise, A, als Frau, B, wenn man sich auch da, also ich lese gerne Biografien, ja.
Oder du hörst sie wahrscheinlich.
Wenn man sich da ein bisschen, ja, oder ich höre sie auch gerne, genau. Und wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, wie sie auch erst ihre Schwester finanziert hat und dann nach Paris. Also das ist eine sehr spannende Geschichte. Von daher, als Frau zu dieser Zeit überhaupt irgendwie, glaube ich, ist das sehr spannend. Dann bei der dritten Person müsste ich halt so überlegen. Also, da würden mir ganz viele einfallen, auch fiktive Charaktere. Ich bleibe aber bei den reellen, da würde ich wahrscheinlich Edison nehmen. Ja, er hat so oft versucht, dass irgendwie die Glühbirne klappt, wo ich einfach Respekt vor habe, wenn man da nicht aufgeben kann. Dass wir da irgendwie, ich glaube, das wäre spannend. Das wäre eine nette Runde. Die könnten, glaube ich, alle miteinander. Müsste ich gucken, dass ich überhaupt dazwischen komme.
Das würdest du, glaube ich, ohne Probleme hinkriegen. Also Goethe, Curie, Edison, Giglio. Essen gemeinsam Döner.
Ja, und ich gehe davon aus, meine Familie ist einfach auch dabei. Ja? Also die dürfen auch natürlich dabei sein. Und wir essen Döner. Ja? Also Döner stelle ich mir aber interessant vor. Ich glaube, Döner finden die auch interessant. Aber wer weiß, vielleicht finden die ja gefallen.
Mit Sicherheit. Ich kenne niemanden, der keinen Döner mag.
Ja, genau. Ist auch eigentlich eine ausgewogene Mahlzeit.
Ja, so stimmt. Sehen. Da ist alles drin. Ist auch sogar Salat drin. Und das ist vermutlich sogar eines der gesündesten Fastfood-Sachen, die man sich holen kann.
Kommt wahrscheinlich auf die Soßenwahl an, aber
ja,
sonst wäre ich dabei.
Gibt's ja auch vegetarisch und so. Das kriegen wir alles hin. Okay. Also nochmal, Goethe, Curie, Edison, Giglios. Ich mache jetzt mal extra das S am Schluss. Die Giglios sind dabei. Mit deiner Familie.
Ja, perfekt.
Wir haben es. Wir sind durch mit dem Freundebuch. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir, Benedikt, bedanken für deine Zeit, für deine Ausführungen. Wirklich super spannend. Und freue mich, wenn wir uns dann demnächst irgendwo mal wieder beim Netzwerken und gleichzeitigen Fachwissen austauschen treffen. Und sag noch einmal vielen lieben Dank für deinen Freundebuchantrag.
Ja, Patrick, dir auch danke, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und ich freue mich auch darauf, wenn man sich mal wieder sieht. Und war irgendwie eine spannende Erfahrung, mal auf der anderen Podcast-Seite mit zu sein in so einem Interview.
Ich danke dir.
Danke dir.